Und wir beginnen jetzt gemeinsam den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, für diejenigen, wo jetzt eine Bibel haben, möchte ich gern euch ermutigen, sie aufzuschlagen, dass wir gemeinsam jetzt in dem Malachi, das ist das letzte Buch vom Alten Testament, Malachi 3, 1 bis 6, 19 bis 24. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und alsbald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, Meineidige und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen, und die den Fremdlingen drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Ich, der Herr, wandle mich nicht, aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Vers 19. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und er wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Und sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlose Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, ist es nicht schön? Jetzt spricht er zu uns vor fast 2500 Jahren. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe, auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Lieber Heiland, wir wollen dir herzlich danken für diese wunderbare Botschaft. Es ist nicht nur eine Gerichtsbotschaft, sondern es ist auch eine Gnadenbotschaft. Es ist ein Rufen hinein in die Welt. Es ist noch Gnadenzeit. Gleichzeitig macht euch auf, das Gericht kommt. Und Herr, wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass du schon viele hineingerufen hast in die Arche. Viele sind schon eingestiegen. Viele haben schon den Weg gefunden durch deine Gnadengüte. Sie durften, Herr, in dich hineinkommen. Du hast viele, Herr, gerufen und wenige haben auch darauf geantwortet. Und wir wollen dich auch heute wieder bitten, Herr, erbarm dich um viele, viele, viele Menschen hier in Deutschland und mach ihre Herzen auf, mach sie empfänglich. Du siehst die Gleichförmigkeit, die Gleichgültigkeit, der furchtbare Unglaube, der sich so ausgebreitet hat wie eine Pestilenz. Aber dem kannst du nur widersprechen und nur du widersetzen. Und wir wollen dich bitten, rufe noch viele heraus, dass sie dich noch finden können und dürfen. Schenke, dass viele noch Buße bekommen, Umkehr bekommen, Sündenerkenntnis bekommen. Herr, wir wollen dir danken, dass es nur du vollbringen kannst, Herr Jesus. Auch wollen wir dir ganz herzlich danken, dass du dich erbarmst hast bis jetzt über diese Gemeinde. Und wir wollen dich weiter bitten, Herr, sei du der Behüter und Beschützer dieser Gemeinde und lenke weiterhin die Arbeit nach deinem Willen und Wohlgefallen. Und gib Gnade, dass dein teures Wort weiter verkündigt werden darf, auch hier in Deutschland noch, dass wir frei uns versammeln dürfen. Gedenke auch an die Lenker und Leiter dieses Landes. Wirke an ihren Herzen, dass sie nach deinem Willen urteilen, da sprechen wir von der Gerichtsbarkeit, dass die Politiker nach deinem Worte handeln, Herr. Du siehst, so viele wollen von dir nichts mehr wissen. Wir wollen dich bitten, erwecke noch viele Politiker, erwecke noch viele aus dem Bereich der Richter, aus dem Bereich der Polizei, der Beamten, viele aus dem normalen Volk. Erbarm dich und wirke, dass noch viele gerettet werden. Und wir danken dir, dass du da bist bei uns. Wir danken dir für dein teures Wort auch heute. Schenke, dass es Veränderung bringt an Herz, Sinn und Verstand. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen mit dem heutigen Sonntag zum Beginn einer neuen Predigtreihe, zu einer Auslegungsreihe übers Markus-Evangelium. Und wir lesen und hören dazu die ersten fünf Verse, Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wenden wir uns zu Beginn dieser neuen Predigtreihe übers Markus-Evangelium zunächst den sogenannten Einleitungsfragen, wie man das in der Theologie nennt, zu. Das sind Fragen wie, wer hat da an wen geschrieben, wann und von wo? Also Adressat und Schreiber und so weiter, die historischen Hintergründe und Rahmenbedingungen des Markus-Evangeliums, mit dem wir uns jetzt in der nächsten Zeit beschäftigen wollen. Das Markus-Evangelium dürfte nach dem Matthäus-Evangelium das zweitälteste Evangelium sein. Der frühchristlichen Überlieferung nach wurden die Evangelien tatsächlich in der Reihenfolge geschrieben, wie sie im Neuen Testament stehen. Das Matthäus-Evangelium als erstes, danach dann wahrscheinlich schon in den frühen 40er Jahren das Markus-Evangelium. Über den menschlichen Schreiber Markus wissen wir aus der Apostelgeschichte einiges. Johannes Markus war ein Judenchrist aus Jerusalem und Vetter des Barnabas. Möglicherweise war Markus auch der unbekannte junge Mann, der in Markus Evangelium Kapitel 15, 41 erwähnt wird. Da wird berichtet, dass bei der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane ein römischer Soldat einen am Gewand festhielt. In Angst und Panik rannte dieser davon, aber der Soldat hielt ja das Gewand fest. Der andere streifte das Gewand ab und lief nackt in die Nacht hinaus. Dieses Ereignis wird nur bei Markus erwähnt und es ist denkbar bis naheliegend, dass dieser junge Mann Markus selbst gewesen sein könnte. Das Haus der Mutter des Markus wird in Jerusalem später zum Mittelpunkt der Jerusalemer Urgemeinde. Der Abendmahlsaal im Bereich der heutigen Domitio-Kirche, also der Ort, an dem Jesus am Abend vor seiner Gefangennahme und seiner Kreuzigung am nächsten Tag, Karfreitag, mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, war der Überlieferung zufolge im Haus der Mutter des Markus. Wir sehen es auf dem Bild. Vermutlich verlässt Markus dann zusammen mit Petrus die Stadt Jerusalem im Jahr 43, 44 nach Christus. Beide gehen den Überlieferungen zufolge nach Rom. Petrus nennt ihn 1. Petrus 5, Vers 13 seinen Sohn. In Rom verkündigt Petrus das Evangelium und hier durfte Markus dann Mitte der 40er Jahre das sogenannte Markus-Evangelium geschrieben haben. So wieder die frühe christliche Überlieferung. Wir haben hier eine breite Zahl an Zeugen aus der frühen Christenheit, die uns hier doch manche Details berichten. Etwa Papias von Hierapolis. Er lebte in der Zeit von 60 bis 130, also noch in apostolischer Zeit, und berichtet ums Jahrhundert, dass Johannes Markus der Übersetzer des Petrus war und die Lehren von Petrus genau niedergeschrieben habe. Euseb, 4. Jahrhundert, nach ihm hatten die Zuhörer in Rom ein so großes Verlangen nach der Verkündigung des Petrus, dass sie von seinen Predigten Aufzeichnungen haben wollten. Euseb schreibt dazu wörtlich: Daher wandten sie sich inständig mit verschiedenen Bitten an Markus, den Verfasser des Evangeliums, den Begleiter des Petrus. Er möchte ihnen schriftliche Erinnerungen an die mündlich vorgetragene Lehre hinterlassen. Und sie standen nicht eher von ihren Bitten ab, als bis sie den Mann gewonnen hatten. Und so wurden sie die Veranlassung zum sogenannten Markus-Evangelium. Nachdem Petrus durch eine Offenbarung des Geistes von diesem Vorfall Kenntnis erhalten hatte, soll er sich über den Eifer der Leute gefreut und die Schrift für die Lesung in den Kirchen bestätigt haben. Clemens, so berichtet immer noch Euseb, hat diese Tatsache im 6. Buch seiner Hypotyposen berichtet und mit ihm stimmt Bischof Papias von Hierapolis, den hatten wir schon erwähnt, überein. Soweit Euseb, 4. Jahrhundert. Die beiden anderen lebten vorher schon. Wir sehen und sind vielleicht erstaunt, was für frühe Zeugen wir für derartige Details haben. Bereits aus dem 1. Jahrhundert bis ins 4. Jahrhundert hinein mehrere Leute, die uns das berichten. Und, liebe Geschwister, noch im Blick auf die immer wieder aufkommende Frage, wie entstand das Neue Testament? Da gibt es ja wie zu vielen verschiedenen anderen Themen auch allerlei, zum Teil unfassbare Verschwörungstheorien. Dass da irgendwo bei irgendwelchen Konferenzen, Konzilien, irgendwelche Leute sich das quasi aus dem Finger gezogen hätten. Nein, das Gegenteil ist richtig. Wir sehen es bei Paulusbriefen, wir sehen es auch hier im Zeugnis, was Euseb weitergibt. Petrus hat damals die Schrift für die Lesung in den Kirchen bestätigt. Was heißt dieser kleine, so unscheinbar daherkommende Halbsatz nichts anderes, als was Paulus auch schon schreibt, dass von Anfang an, von den Tagen der Apostel, die Briefe die apostolische Autorität hatten. Und das gilt fürs Markus-Evangelium auch, weil Petrus hinter ihm stand, der Apostel, und dieses Evangelium freigegeben hat zum Lesen im Gottesdienst, dass diese Schriften mit apostolischer Autorität als Wort Gottes neben den Schriften des Alten Testamentes in den Gottesdiensten der neutestamentlichen Gemeinde gelesen wurden. Die waren von Anfang an als Wort Gottes, als Bibel in Anführungszeichen. Die gab es dann im Laufe der Zeit, kam da eines nach dem anderen dazu und so entstand das Neue Testament. Immer wieder überraschend, wie früh sowohl in der Bibel als auch in frühchristlicher Literatur diese Dinge bestätigt finden und ermutigend. Dann sehen wir, um 47 nach Christus bricht Markus zusammen mit Paulus und Barnabas von Antiochien zur ersten Missionsreise auf. Diese bricht er allerdings aus Angst bald ab. Wenn der unbekannte junge Mann im Garten Gethsemane auch Markus war, dann sehen wir so einen Fluchtmoment. Scheint ein bisschen zu ihm gehört zu haben in den Anfangsjahren, als er im Glauben und im Vertrauen auf den Herrn noch nicht so gefestigt war wie später. Und kehrt nach Jerusalem zurück. Das heißt, das Markus-Evangelium und zuvor das Matthäus-Evangelium waren beide schon geschrieben, bevor Markus um 47 nach Christus zusammen mit Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise aufbrach. Auch interessant, wenn wir bei der ersten Missionsreise also Markus mit Paulus und Barnabas aufbrechen sehen, dürfen wir im Hinterkopf haben, da hatte er schon in Rom das Evangelium geschrieben. Im Jahr 48 ist Markus wieder in Antiochien und wird jetzt von seinem Onkel Barnabas nach Zypern mitgenommen. Danach kam Markus offenbar nach Alexandria in Ägypten. Markus gilt als Gründer und erster Bischof der Gemeinde dort. Das berichten Eusebius, Hieronymus und Epiphanius. Die koptische Kirche, also die Kirche Ägyptens, sieht ihn als ihren ersten Papst. Eusebius berichtet in seiner Kirchengeschichte, im 8. Jahr der Regierung Neros übernahm Ananias als erster nach dem Evangelisten Markus die Leitung der Kirche in Alexandrien. Das wäre etwa ums Jahr 62 gewesen. In der Zwischenzeit hat sich das Verhältnis zwischen Paulus und Markus wieder entspannt. Und so ist Markus um 60 während der Gefangenschaft bei Paulus in Caesarea. Und bei der späteren Haft des Paulus in Rom bittet Paulus den Timotheus ausdrücklich, dass er Markus mitbringen soll. Wenn man all diese Aussagen zusammennimmt, kurz biografischer Überblick, dann war Markus um 44 mit Petrus in Rom und hat dort das nach ihm benannte Evangelium geschrieben. Danach bricht er mit Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise auf, bekommt es aber mit der Angst zu tun, kneift, geht heim zu Mutti. Paulus ist erzürnt und schließt ihn von seinen weiteren Missionsreisen aus, sagt, so einen Angsthasen kann ich nicht dabei gebrauchen. Darauf nimmt ihn sein Onkel Barnabas, offensichtlich an dieser Stelle ein etwas geduldigerer Mensch, mit. Im Laufe der 50er Jahre gründet Markus die Gemeinde in Alexandria und wird deren Bischof. In dieser Zeit kommt es dann zur Versöhnung zwischen Markus und Paulus. Markus steht dem Apostel Paulus nun verstärkt zur Seite und die Gemeinde, die Leitung der Gemeinde in Alexandria wird deshalb von Ananias übernommen, weil eben nun Markus dort nicht mehr so präsent ist, sondern an der Seite des Paulus wieder. Quellen aus dem 4. Jahrhundert berichten vom Märtyrertod des Markus in Alexandria am 25. April des Jahres 68, also offensichtlich sogar sein Todestag, wird von der frühchristlichen Überlieferung weitergegeben. In Alexandria ist auch jahrhundertelang der Mantel des heiligen Markus aufbewahrt worden, mit dem jeder Bischof bei seinem Amtsantritt begleitet wurde. Der ist aber irgendwo verschollen. Bereits aus dem 4. Jahrhundert wird von Wallfahrten zum Grab des heiligen Markus berichtet. Im 9. Jahrhundert wurden die Gebeine des Markus aus Alexandrien gestohlen und nach Venedig überführt. Soweit, ihr Lieben, zu Markus und zur Abfassung des von ihm niedergeschriebenen Evangeliums. Nach diesen geschichtlichen Hintergründen kommen wir nun zum Evangelium selbst. Heute zu den ersten 5 Versen und damit zum Thema der heutigen Predigt. Was Gott ankündigt, das tritt ein. Was Gott ankündigt, das tritt ein. Beginnen wir mit Vers 1. Dort lesen wir Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Um Jesus Christus geht's, den Sohn Gottes. Liebe Geschwister, in diesen wenigen Versen ist schon das Wesentliche zusammengefasst. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Aussage ist, dieser Jesus aus Nazareth ist der Christus. Das ist der im Alten Testament verheißene Messias. Die Bezeichnung Christus ist ja nichts anderes als das griechische Wort für das hebräische Messias, zu Deutsch der Gesalbte. Dieser Jesus ist der Gesalbte, der Beauftragte Gottes, der als Sohn Davids, Menschensohn, sind weitere alttestamentliche Bezeichnungen für den Messias, kommt, um sein Leben zu geben als Sühnopfer für die vielen. Die vielen meint alle. Jesus hat sein Leben gegeben, um den Kosmos, um die gesamte Welt von der Sünde zu befreien. Er ist für alle gestorben. Das alles wird bezeugt in der kurzen Bezeichnung Jesus Christus. Meint, Jesus ist der Christus. Es geht um das Heil der in Sünde und vor Tod verlorenen Welt. Es geht um meine, es geht um deine persönliche Rettung. Darum, dass wir ein gelingendes und gesegnetes Leben haben an der Hand unseres Herrn Jesus Christus in der persönlichen Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Alle sind gerettet, für alle ist er gestorben, aber annehmen müssen wir es. Und liebe Geschwister, ihr Lieben, damit sind wir auch schon bei der ganz persönlichen Frage an uns heute Morgen. Kenne ich Jesus als meinen Christus? Als den, der für mich persönlich am Kreuz gestorben ist? Habe ich in seinem Namen Gewissheit des Heils, Gewissheit ewigen Lebens? Kann ich sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, weil ich Jesus habe? Dass doch jeder von uns das weiß und sagen kann. Jesus ist der Christus, das ist die erste Botschaft von Vers 1. Damit ist aber noch nicht alles Wesentliche über diesen Jesus gesagt. Markus fügt deshalb sofort hinzu, dem Sohn Gottes. Ich will heute gar nicht weiter eingehen auf die unnötige Streitfrage der Gottheit Jesu. Die Sache ist so einfach. Mein Sohn ist Mensch wie ich, sonst wäre er nicht mein Sohn. Der Sohn Gottes ist logischerweise genauso Gott wie sein göttlicher Vater, sonst könnte er nicht dessen Sohn sein. So banal sind die Dinge manchmal. Man muss nicht Theologie studiert haben, um das zu verstehen. Jesus ist Gottes Sohn und damit ist Jesus Gott. Gott kommt zu uns. Liebe Geschwister, was für eine unglaubliche Begegnung. Gott kommt zu uns Menschen. Und das ist überhaupt nichts Überraschendes. Das ist nichts, was ohne Voreinkündigung wie der Blitz gewissermaßen aus heiterem Himmel eingetroffen wäre. Wir haben ja das Predigtthema, was Gott ankündigt, das tritt ein. Und das ist vom allmächtigen Gott lange vorher geplant und angekündigt worden. Bei der vierteiligen Predigtreihe zur Erwählung im Jahr 2011 liegt nur als MP3-Datei vor, damals hatten wir noch keine Videoaufnahmen, bin ich detailliert darauf eingegangen, dass wir schon vor Grundlegung der Welt erwählt, vor Grundlegung der Welt erwählt und seit Grundlegung der Welt unsere Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben wurden. Vor Grundlegung der Welt, liebe Geschwister, bevor Gott das erste Schöpfungswort gesprochen hat, hat er dich gekannt. Ist das nicht unfassbar, gewaltig, großartig? Unser Heil ist schon vor Grundlegung der Welt beschlossene Sache. Und Gott hat den Weg dahin schon im Alten Testament durch seine Propheten offenbart und angekündigt. Und damit sind wir bei Vers 2, wie geschrieben steht in den Propheten. Wir sehen gerade an dieser zentralen Heilsbotschaft des Neuen Testaments, das Alte und das Neue gehören zusammen. Sie sind eine untrennbare Einheit. Das Markus-Evangelium knüpft direkt ans Alte Testament, besonders an den Propheten Malachi an. Den haben wir deshalb auch mit einigen Versen als Lesung gehört. Es ist eine der beeindruckenden Tatsachen, die bezeugen, dass das Alte und das Neue Testament aus einem Guss sind, von einem Geist inspiriert. Und diese direkte Anknüpfung an den Propheten Malachi beweist übrigens zugleich, dass die alttestamentlichen Apokryphen, die nach Malachi geschrieben wurden, nie zum anerkannten Teil des Alten Testaments und damit eben auch nie zum von Gott bestätigten Teil des Alten Testaments gehört haben. Haben sie nie. Bis es die katholische Kirche irgendwann erfunden hat und sie ausgekramt und wieder angehängt hat. Da ist nicht alles schlecht und falsch, aber sie sind nicht Gottes unfehlbares Wort. Die Schriften des Alten Testaments bis Malachi und die des Neuen Testaments sind vom Heiligen Geist verbürgt. Bei allen anderen ist Vorsicht geboten. Ich sage nochmal, wir sehen es auch daran, das Neue Testament, hier Markus, greift zurück auf Malachi, nicht auf irgendeinen der Apokryphen. Nein, er greift zurück auf Malachi, auf die letzten Verse des Buches Malachi und damit auf die letzten Verse des Alten Testaments. Dazwischen schwieg Gott. Das ist auch übrigens im damaligen Judentum allgemein anerkannte Tatsache gewesen. Das bezeugt auch Josephus, der zur Zeit Jesu gelebt hat. Gott redete von Malachi bis Johannes dem Täufer nicht. Schlagen wir also den Propheten Malachi auf, und zwar Kapitel 3, da sehen wir, wie Gott im letzten Kapitel des Alten Testaments den Brückenpfeiler setzt zum Neuen Testament hinüber, zum Kommen des Messias und dessen Boten. Malachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, spricht der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth, Jahwe Zebaoth spricht. Und ganz nebenbei wird bezeugt, dass mit Jesus Gott Jahwe selbst kommt, wenn wir die Verbindung von Markus zu Malachi sehen. Gott Jahwe selbst spricht, er kommt. Und auch der Bote wird genannt, der vor Jesus den Weg bereitet vor dem kommenden Gott Jahwe, nämlich Johannes der Täufer. Und dann nochmal in den letzten Versen von Kapitel 3, die allerletzten Verse des Alten Testaments. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich, sagt Gott Jahwe, nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Aufgrund dieser Vorhersage warteten die Juden sehnsüchtig auf das zweite Kommen des Propheten Elia. Und als deshalb Johannes der Täufer predigt, steht für die Juden die Frage im Raum, ist dieser der verheißene Prophet Elia, der jetzt den Weg für Gott Jahwe vorbereitet? Er soll ja das Volk zur Umkehr rufen, damit es seinen kommenden Herrn und Gott annimmt. Und wir sehen in diesen Versen, liebe Geschwister, dass dieses Kommen des Elia zu zwei verschiedenen Ergebnissen führen kann. Eigentlich ist der Auftrag des Elia positiv. Er soll Buße wirken, Umkehr, Annahme, Heil. Das ist Möglichkeit A, der eigentliche Wille Gottes für sein Volk. Aber Möglichkeit B, wo nicht, wird der kommende Herr sein widerspenstiges Volk unter den Bann tun. An diese doppelte Möglichkeit knüpft Jesus an in Matthäus 11,14. Wir erinnern uns nochmal, der letzte Vers heißt, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Er will eigentlich kommen, um sein Volk anzunehmen, damit es Heil erfährt. An diese zweite Möglichkeit knüpft auch Jesus an, wie gesagt, Matthäus 11,14, wenn ihr es annehmen wollt, das ist ein Konditionalsatz, also an eine Bedingung geknüpft, wenn ihr es annehmen wollt, dann ist er, nämlich Johannes der Täufer, Elia, der kommen soll. Johannes der Täufer kann für Israel der verheißene Messias sein, wenn Israel seine Botschaft annimmt. Buße tut, umkehrt, bereit ist, den Messias, seinen Herrn und seinen Gott Jahwe zu empfangen. Wenn Israel aber seinen Messias nicht annimmt, Gott Jahwe zurückstößt, dann wird er, Gott Jahwe selbst, kommen und das Land unter den Bann tun. William McDonald berichtet in seiner Auslegung zu Malachi: Wenn Malachi in der Synagoge gelesen wird, wiederholen die Juden Vers 23 nach Vers 24, also den vorletzten Vers des Alten Testaments, nochmal nach dem letzten, damit das Buch nicht mit einem Fluch aufhört. Aber dieser Versuch, die Botschaft abzumildern, ändert nichts an der harten Wirklichkeit. Tatsächlich endet das Alte Testament mit dieser Gerichts- und Fluchandrohung, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Israel hat leider die Botschaft des Johannes ebenso abgelehnt wie seinen Messias Jesus Christus, und so wurde die Gerichtsankündigung real. Israel wurde aus seinem Land verbannt für rund 1900 Jahre. Bekanntlich ist es zwischenzeitlich zurückgekehrt und viele aktuelle Entwicklungen zeigen, wie nah höchstwahrscheinlich die Wiederkunft Jesu und der Tag der Entrückung gekommen sind. Israel hat also die Botschaft Johannes des Täufers abgelehnt. Sie wurde ihm nicht zum Segen, sondern zum Fluch. Trotzdem war Johannes der Täufer der vorhergesagte zweite Elia. Er wirkte im Geist und in der Kraft Elias, sagt Gottes Wort ausdrücklich in Lukas 1,17. Und es geht da eben nicht um Reinkarnation, sondern um dieselbe göttliche Bevollmächtigung, die einst auch Elia hatte. Und Jesus antwortet auf den Einwand der Juden, dass er, nämlich Jesus, nicht der verheißene Messias sein könne, weil ja Elia zuvor wiederkommen müsse. Antwort Jesu: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her, aber ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Wieder die doppelte Möglichkeit. Elia kam tatsächlich in Johannes dem Täufer, aber er konnte sein Werk zum Heil und Segen des Volkes nicht vollbringen. Und so wird Elia geistlich ein zweites Mal kommen, wie der Messias auch, um sein Werk zu vollenden, was das erste Mal an der Hartherzigkeit des Volkes Israel scheiterte. In diesem Sinne könnte Elia einer der beiden Zeugen sein von Offenbarung 11. Die beiden Zeugen, die dem Antichristen widerstehen, gewaltige Zeichen und Wunder tun, 3,5 Jahre lang, und in dieser Weise wohl auch das Volk Israel, was da als Rest noch übrig ist, vorbereiten auf das Kommen ihres Herrn. Und all das, liebe Geschwister, ist eben nicht nur angekündigt von einem, nämlich dem Propheten, wie leider Elberfelder wiedergibt. Ich muss da leider wieder die Elberfelder etwas kritisieren, die der schlechteren Variante folgt und verkürzend wiedergibt in dem Propheten Jesaja, Markus 1,2. Die textgeschichtlich besser bezeugte Version, Vers 2, sagt aber, wie geschrieben steht, in den Propheten, plural, nicht verkürzt auf Jesaja allein. Und tatsächlich zitiert Markus ja auch beide einschlägige Stellen. Vers 2 ist nämlich im Griechischen ein fast wörtliches Zitat von Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. So Malachi 3, 1. Vers 3 ist dann das Zitat aus Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserem Gott. Und Vers 4. beginnt dann, benennt die Erfüllung dieser Vorhersage. So, nämlich entsprechend dieser prophetischen Ankündigungen, trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Angekündigt also durch die Propheten. Was Gott ankündigt, das tritt ein. 450 Jahre etwa von Malachi bis Johannes. Und jetzt tritt das ein und Johannes tritt auf und tauft in der Wüste und predigt die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Damit sind wir beim Inhalt. Johannes der Täufer predigt Jesus den Christus, den Sohn Gottes, und er predigt nun zur Vorbereitung auf die Begegnung mit diesem kommenden Gott Jahwe die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wir müssen genau hinschauen, natürlich bewirkt nicht die Taufe die Vergebung der Sünden. Ein breit verbreitetes Missverständnis, leider auch im sogenannten evangelischen und sogenannten lutherischen Raum, dass man meinte, durch den bloßen Vollzug der Taufe würden die Sünden abgewaschen. Ist natürlich nicht richtig. Die Buße bewirkt Vergebung der Sünden, die Umkehr zum lebendigen Gott. Und deshalb ist die Taufe auch keine Taufe zur Vergebung der Sünden, sondern, wie wir genau lesen, eine Taufe zur Buße. Und Buße bedeutet bekanntlich Umkehr. Das hier verwendete Wort, griechisch Metanoia, ist die Sinnesänderung. Da geschieht im Kopf, im Denken etwas. Es handelt sich um einen Erkenntnisvorgang. Ich erkenne, dass ich ohne Gott auf dem falschen Weg bin, auf dem Weg ins Verderben. Das ist der erste Schritt. Und der Volksmund sagt, Einsicht, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Aber eben nur der erste Schritt, die weiteren müssen folgen. Wenn ich erster Schritt erkannt habe, dass ich auf dem falschen Weg bin, sollte ich zweiter Schritt unverzüglich meinen Kurs ändern. Mein Denken zum Beispiel erneuern. Und wer im biblischen Sinn Buße tut, umkehrt, der hat erkannt, Jesus ist der richtige Weg. In Jesus bin ich mit dem lebendigen Gott, mit dem himmlischen Vater verbunden. In Jesus habe ich ewiges Leben, denn er hat sein Blut für mich am Kreuz von Golgatha vergossen. Hier steht es vorne rechts neben mir, in der Kirche üblicherweise links hinter mir. Und das, was Jesus da am Kreuz für mich getan hat, das nehme ich für mich persönlich an. Und so wirkt die Umkehr dann Vergebung der Sünden. Auch für mich, auch für dich, wenn wir das Heil in Jesus annehmen. Man kann es immer wieder nicht genug betonen. Nicht unsere Taten machen uns gerecht. Wir dürfen so mit Sünde, mit Schmutz beladen, wie wir sind, zum Kreuz kommen, zu unserem Herrn Jesus kommen. Und er nimmt uns an und sagt, du, ich habe für dich alles vollbracht. Du brauchst es nur anzunehmen. Du musst dich nicht selber anstrengen. Und wenn wir das tun, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich so kommen darf, wie ich bin. Dann nimmt er uns an und dann nimmt er Wohnung in uns durch seinen Heiligen Geist und dann verändert er uns von innen heraus und macht uns neu. Und dann kommen die guten Werke, aber nicht als Voraussetzung, sondern als Folge, dass wir jetzt in einem neuen Leben mit unserem Herrn und Heiland Jesus unterwegs sind. Vergebung der Sünden, neues Leben, ewiges Leben. Die Sehnsucht hatten damals viele. Viele machten sich auf den Weg und anders als heute war eine breite Sündenerkenntnis da. Die Menschen wussten, dass sie als Sünder nicht zum heiligen und reinen Gott passen. So lesen wir. Und es ging zu ihm hinaus, zu Johannes dem Täufer, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Formulierungen wie das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems meinen eine beeindruckend große Zahl. Ein durchaus repräsentatives Ereignis, ein gewaltiger Vorgang. Liebe Geschwister, was wäre das für eine Sache, wenn sich auch in unserem Land wieder alle, eine repräsentative Zahl auf den Weg zu Jesus, auf den Weg zum Heil machen würde. Menschen würden gerettet werden zum ewigen Leben, anstatt ewig verloren zu sein. Und wie sehr würde sich das auch auf unser Volk und Land, auf das gesellschaftliche Miteinander, auf unsere Ehen und Familien, auch auf die Politik auswirken? Wir hätten Politiker, stellen wir uns das vor, die Jesus nachfolgen, die sich vom Wort und vom Geist Gottes leiten lassen. Wir hätten anstatt einer unzähligen Kriegstreiberei, man möchte ja schon fast sagen, einer Sache, die uns in wahnsinniger Weise in einen möglichen dritten Weltkrieg unmittelbar hineinzuziehen dabei ist, anstatt einer solchen unsäglichen Kriegstreiberei hätten wir ernsthafte Friedensbemühungen. Anstatt dass in den Städten Deutschlands mehr und mehr die Gewerbesteuer einbricht, hätten wir eine aufblühende Wirtschaft. Wir hätten Frieden und Sicherheit im Land. Ein Volk, das unter dem Segen Gottes wandelt, wenn sich eine repräsentative Zahl auf den Weg macht, umkehrt, eine Sinnesänderung erfährt und sich dem lebendigen Gott zuwendet und dann unter dem Segen Gottes gedeiht. Ein Land in Frieden, ein Land in Sicherheit, ein Land in Wohlstand. Man darf ja manchmal träumen. Und manchmal werden Träume auch wahr, wenn in unserem Volk eine solche Umkehr einsetzen würde. Dann wäre das ganz real möglich. Halten wir an am Gebet. Es gab damals, ähnlich wie zur Zeit der Reformation, einen gewaltigen Hunger nach Vergebung, nach Gnade, nach einem Leben mit Gott. Lasst uns beten, dass ein solcher Hunger nach Gott, nach Heil, nach Frieden, nach Vergebung der Sünden auch in Deutschland und Europa noch einmal kommt, bevor die endzeitlichen Gerichte und die endzeitliche Verstockung eine Umkehr mehr oder weniger unmöglich machen. Wir sind schon vermutlich ernsthaft nahe dran. Vielleicht bleibt noch Zeit, noch Gnade, noch Raum zur Umkehr. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir, liebe Geschwister, wir dürfen dabei mithelfen. Wir ganz persönlich und als Gemeinde. Solange die Nacht, in der niemand wirken kann, noch nicht wirklich völlig hereingebrochen ist, dürfen wir Licht sein in einer hoffnungslosen, finsteren Welt. Entsprechend unserem Thema, was Gott ankündigt, das tritt ein. Das Heil ist gekommen und mit ihm ja auch die Fülle der Verheißungen Gottes. In ihm ist das Ja und das Amen, sagt die Bibel, im Blick auf Jesus und alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Was Gott ankündigt, das tritt ein, das dürfen wir in unserem Leben erfahren. Wenn er angekündigt hat und versprochen hat, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, dann dürfen wir in dieser Tatsache leben. Wir kommen mit unserer Not, mit dem, was uns bewegt, was vielleicht auch in der kommenden Woche vor uns liegt, schmeißen es ihm vor die Füße und sagen, Herr Jesus, kümmere dich drum. Das ist Gebet, dass ich dem Herrn Jesus sage, da ist das Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Ich mache es zu deiner Sache. Ich vertraue auf dich. Und dann dürfen wir erleben, wie er zu seinem Wort steht. Was er ankündigt, das tritt ein. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Und wir dürfen ihm Dank sagen, liebe Geschwister. Und so könnten wir jetzt die Verheißungen nacheinander durchgehen. Das ist das Leben, zu dem Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, uns berufen, uns gerettet, uns befreit hat. Dass wir doch möglichst alle auch an diesem Leben teilhaben. Amen. Wir beten. Treuer himmlischer Vater, ja, wir danken dir, wie wunderbar du es uns in deinem Wort immer wieder sagst und zeigst. Und wie wir es auch sehen, wie diese Einheit da ist vom Alten Testament ins Neue, wie das alles aus einem Guss ist und ein Wort nahtlos ans andere sich anfügt, den Sinn des anderen ergänzt und wie wir dieses Voranschreiten des Heils im Laufe der Heilsgeschichte sehen. Und wie du deinen Plan unserer Errettung, den du schon vor Grundlegung der Welt gefasst hast, durch die Propheten angekündigt und dann in deinem Sohn Jesus Christus umgesetzt hast. Nun wollen wir dich aber auch bitten, Herr, dass dieses Wort, diese Botschaft des Evangeliums, die der Johannes der Täufer damals schon verkündigt hat, die uns der Markus aufgeschrieben hat, die in Jesus Christus Person und ganz real zu uns gekommen ist, doch an möglichst wenigen vorbeigeht und möglichst viele dieses Wort und diese Gnade für sich ganz persönlich annehmen, von denen, die vielleicht heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, die von zu Hause zuhören, die im weiteren Verlauf auch übers Internet immer wieder die Botschaft hören, dass du die Herzen doch auftust und viele Sünder umkehren zu dir, Herr. Und wenn es möglich ist, Herr, dann lass es doch in unserem Volk und Land und vielleicht auch in anderen Völkern, Ländern Europas noch einmal Wirklichkeit werden, wie damals, dass alle, eine repräsentativ große Zahl, auch unter den gesellschaftlich-politisch Verantwortlichen, sich aufmachen, hinausgehen zu einem neuen Leben mit dir, sich von dir und deinem Geist leiten lassen, für sich persönlich Vergebung ihrer Sünden erfahren, ewiges Leben, ewiges Heil und dann auch in unseren Völkern Europas, in unserem deutschen Volk und Vaterland so regieren, so handeln, so entscheiden, dass es zum Wohlstand, zum Segen unseres Volkes, der Völker Europas dient, Herr. Wir loben und preisen dich, dass das möglich ist, dass Menschen umkehren, noch ist die Finsternis nicht völlig hereingebrochen, dass wir im Gebet und im Zeugnisdienst die Zeit noch ausnutzen dürfen. Und dass du weiterhin deine Hände segnend bewahrend über uns und der ganzen Gemeinde hältst, dass wir deine Wunder erleben, wie du zu deinen Verheißungen stehst, dass wir auch da sehen, was du ankündigst, das tritt ein, das dürfen wir wissen, das sind wir gewiss, und loben und preisen dich heute schon dafür, Herr, und befehlen dir auch die alten, kranken, einsamen, verzweifelten, elenden an, Herr, du weißt, mit welchen Herausforderungen in diesen Tagen so viele zu kämpfen haben, so viele vereinsamt sind und so viele wirklich auch ganz deutlich spüren, dass sie keine andere Hilfe haben als dich. Und lass sie deine Hilfe, deine Nähe, dein Durchtragen mächtig erfahren. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.
Wunderbar. Lass uns gemeinsam aufstehen und das Gebet beten, was der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehe nun hin in dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.